Schönen guten Abend, liebe Noemi. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan und danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, ich bin Noemi. Ich bin feministische Aktivistin, Menschenrechtsaktivistin, Klimaaktivistin, intersektionale feministische Aktivistin. Ich bin auch ein DJ und neue Produzentin von Musik. Und genau, das sind so würde ich mich beschreiben.
Was treibt dich an?
Mich treiben ganz verschiedene Sachen an. Ich glaube, es ist ein Gemisch zwischen der grossen Wut, die ich habe, wenn ich die Welt anschauen, wie die Welt regiert wird, wer die Entscheidungen trifft und wie man umgeht miteinander und mit der Natur und unserer Welt. Und gleichzeitig ist es aber auch eine riesige Neugier. Mhm. Also ich bin nicht nur getrieben mit Wut, sondern auch mit Neugier zu verstehen, wieso unsere Welt so ist, wie sie ist. Wieso Menschen Sachen machen oder Meinungen vertreten, die anders sind als meine. Und genau, ich versuche eigentlich, oder was ich will, ist die Welt können auch zu verstehen. Und ich glaube, was mich sehr antreibt, ist auch meine Position als weisse Cis-Frau, die in Europa lebt und einen Schweizer Pass hat, zu brauchen, um mehr Gerechtigkeit in dieser Welt zu fordern oder auch umzusetzen. Genau, also das Privileg zu nutzen, das ist etwas, was mich auch sehr antreibt.
Ich werde einen Punkt aufgreifen, weil Wut treibt ja mich auch an. So in allem, was ich mache. Und ich brauche auch manchmal Widerstände, dann wachse ich über mich hinaus. Aber es ist immer ein schmaler Grat zwischen Wut aktiv und gut zu brauchen und zu verbrennen. Wie schaust du, dass du nicht verbrennst?
Ich schaue, dass ich mir genau überlegen, wo dass ich meine Wut rauslasse, sozusagen. Okay. Also pick your fights.
Ja.
Sagen wir ja auch, also auswählen, wo ich Zeit investiere, Ressourcen investiere, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich etwas erreichen kann oder wo ich auch die richtige Person bin, um etwas zu machen.
Okay.
Das ist, wie ich zu mir selber Sorge trage und auch indem dass ich alles in einer Gemeinschaft mache und nicht eine Einzelkämpferin bin, sondern in einer Gemeinschaft von ganz vielen Aktivistinnen, und zwar weltweit, wo ich mich sehr verbunden fühle und wo ich weiss, sie tun meinen Rücken stärken und ich ihre. Und auch in dieser Solidarität zusammenarbeiten. Und das hilft, dass man ja, auch gut für sich schauen kann und diese Energie auch kann aufbewahren kann, sozusagen.
Aber du hast ja jetzt gerade vor einer Woche, also ist der Podcast online gegangen mit der Anja Glover, plus minus. Und dort hast du erzählt von deinem Daheim und Nidwalden und so. Und ich kenne ja auch deine Schwester. Und sie erzählt mir auch das Gleiche, dass euch das Daheim sehr wichtig war. So, was ist. Wenn jetzt du so schaust für deine aktivistische Arbeit, was hast du von daheim mitbekommen, dass du dann die Aktivistin geworden bist, wo du jetzt bist?
Mhm. Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Etwas, was ich von daheim bekommen habe, ist, glaube ich, eine unbedingte Unterstützung für meine Interessen, also wie mir das zutrauen, auch wenn ich schon als kleines Kind sehr gross geträumt habe und sehr hohe Ziele hatte. Und meine Eltern haben mir nie gesagt, hey, nein,
du musst das ist unrealistisch.
Genau, du musst da ein bisschen
realistisch denken, oder?
Genau, sondern sie haben mich in dem sehr unterstützt. Das hat mir, und sie haben mir sehr viel Sicherheit gegeben. Mit viel Liebe und Zuneigung. Und ich glaube, das hat mir erlaubt, dass ich sehr mutig sein konnte, weil ich gewusst habe, sie fangen mich auf.
Okay.
Und ich glaube, das ist schön in der Kindheit. Und zu einem gewissen Alter ist das wichtig und auch okay. Und ich glaube, ab einem gewissen Alter muss man dann auch lernen, sich selber aufzufangen. Also das ist so das eine, was mir daheim gegeben hat, mit meinen Eltern, aber auch mit meinen Schwestern. Und etwas anderes ist halt eben das Aufwachsen in Nidwalden und in Dallenwil, wo sehr konservativ ist.
Dort hockt halt Gott, gell?
Genau, konservativ und sehr SVP-lastig. Ja. Ich habe wie gelernt, anders zu sein und meine Meinung zu vertreten, auch wenn die Grosszahl eine andere Meinung vertritt. Und ich habe auch wie, ich glaube, die Neugier ist auch so ein bisschen geweckt worden, weil ich bei mir daheim wie so ein bisschen andere Werte mitbekommen habe, als das, was ich dann gesehen habe, ja, dort, wo ich aufgewachsen bin. Weil meine Eltern ja auch von Zürich kommen, von der Stadt, also von einem ganz anderen Kontext. Genau, ich glaube, die Neugier ist auch geweckt worden, um zu verstehen, was dann um mich herum passiert. Genau.
Und ich glaube auch, wenn man jetzt auch die Podcast los ist und auch du jetzt auch erwähnt hast, ich glaube auch, daheim war ein sicherer Safe Space gewesen, wo ja du auch immer wieder für andere jetzt in deiner Arbeit kreierst, oder?
Genau, also ich glaube, daheim war ein Safe Space gewesen, aber auch unter meinen Freundinnen. Ja. Meine Freundinnenschaften sind auch ein Safe Space, immer noch und gewesen, schon immer. Wo genau eben wieder das schafft. Ich glaube, ja, das schafft wie Räume, wo man kann Sachen ausprobieren und kann wild sein und laut und mutig. Und ja, wo so ein bisschen das wo sie einfach so eine bedingungslose Unterstützung irgendwie geben. Und ich glaube, das sind Räume, die wir unbedingt brauchen als Aktivistinnen, als feministische Aktivistinnen und für Menschen, die systematische Diskriminierungen erleben, um auch irgendwie so Erholungsräume eigentlich zu haben.
Was hat dir die Neugier als Neuestes neugierig gemacht? Was hast du über das AktivistInnen-Dasein gelernt, jetzt gerade in Frisch, oder jetzt auch über dich, oder über die Felder, wo du jetzt gerade so am Beachern bist?
Ja, ich bin momentan ganz viel am Lehren und sehr am Neugierig gewesen, weil ich vor etwa 2 Jahren eigentlich so ein bisschen ins Feld eingestiegen bin von der Intersektion von Klimagerechtigkeit, ja, und Geschlechtergerechtigkeit. Ich komme eher von der Frauenrechtsbewegung, ja, oder von der feministischen Bewegung und habe sehr viel müssen lernen, inwiefern wir nicht können nur für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen und dabei nicht auf Klimagerechtigkeit schauen, aber natürlich auch ganz viele andere Intersektionen. Da bin ich wirklich extrem viel am Lehren. Ich bin am Lehren vor allem von Aktivistinnen vom globalen Süden, ja, wo halt im Alltag so in dieser Intersektion leben und Diskriminierungen erfahren und Gewalt, dass für sie das ist für sie gar nicht vorstellbar, das auseinanderzunehmen.
Kannst du mir ein konkretes Beispiel machen?
Ja, also zum Beispiel AktivistInnen, die in Orten leben, wo zum Beispiel Rohstoffanbauten gemacht werden. Also werden sie vertrieben, oder, von dort, wo sie eigentlich wohnen, ja, seit Jahrzehnten mit ihren Gemeinschaften. Und wenn sie sich gegen das wehren, und das ist Klimagerechtigkeitsbewegung, oder, wo sich auch gegen das wehrt, gegen Extractivism und Rohstoffhandel, ja, und so weiter. Wenn sie sich gegen das wehren, erleben sie als Frauen, Internetbinäre oder Transpersonen extreme Gewalt oder überproportionale, ja, Gewalt von diesen Firmen oder vom Staat und so weiter. Und wegen dem, also das ist ein Beispiel, das kann man wie nicht auseinanderheben, und sie verteidigen das ja, weil das zu ihrem Leben gehört. aber zum Beispiel auch, sie müssen können, Essen anpflanzen, damit sie überhaupt ihre Familien können versorgen und damit überhaupt Aktivismus möglich ist, aber vor allem auch, damit sie unabhängig sind von zum Beispiel Partner oder männliche Figuren in ihrem Leben, wo sie könnten Gewalt erleben oder wo sie Gewalt erleben. Ja, also sind wie so Bereiche, die einfach so fest zusammenhängend sind und vielleicht für Menschen, die privilegiert sind und im globalen Norden leben, wie so ein bisschen auseinandergehalten werden. Aber eigentlich ist das mega künstlich gemacht und übereinstimmt gar nicht mit der Realität.
Ja, und ich habe auch vor einem Dreivierteljahr mit einer Klimaseniorin auch über Klima und Inklusion geredet und auch so. Und sie hat mir wirklich so ein Feld aufgetan, dass auch Klimaerwärmung Frauen ganz anders sieht oder weiblich gelesene Personen, also vor allem auch der weibliche Körper ganz anders sieht als jetzt männliche Körper. Und das wird wie nicht erzählt. Ist das auch eine Arbeit, die du in dieser Arbeit, die du jetzt erzählt hast, beacherst?
Ja, genau. Es ist so, dass es wirklich sogar biologische Faktoren gibt, wo Frauenkörper, Cis-Frauenkörper überproportional Effekt erleben vom Klima, von der Klimaerwärmung jetzt spezifisch, zum Beispiel schwangere Frauen.
Ältere
Frauen, genau, es gibt mehr Todesfälle bei Frauen wegen Hitze und mehr Müttersterblichkeit und so weiter. Es gibt ganz verschiedene Faktoren und das ist ja wie bei allen Bereichen unserer Gesellschaft, werden Frauen oder wie Frauen betroffen sind von jeglichem, werden viel weniger untersucht, weil man so tut, als wäre Cis-Mann-Körper der Standard und die ganzen Recherchen und so weiter werden über Cis-Männer, wie sind Cis-Männer ohne Behinderungen gemacht und das sieht man als Standard. Genau, das ist natürlich für jegliche Gesellschaftsschicht ist das extrem problematisch.
Wie geht es mit dem Aktivismus, wenn du momentan auf die jetzige Weltlage schaust? Also man muss es noch ein bisschen einordnen, das ist jetzt ausgestrahlt im Oktober, aber wir sind jetzt gerade am Tag, wo Großbritannien ein neues Parlament wählt, an dem Sonntag wählt Frankreich ein neues Parlament, bei Deutschland ist noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Also, und, in Amerika fangen wir jetzt gar nicht an, weil es kommt im November, aber da gibt es auch Umwälzungen. Wie geht es damit?
Ja, und dazu kommen die Kriege, die auf der ganzen Welt am Wüten sind und wo man kein Ende sieht. Momentan, ich finde es natürlich immer schwierig, wenn so Momente sind, wo wie verschiedene Sachen zusammenkommen und man wie das Gefühl hat, Scheiße.
Es hat Kontrolle.
Genau, und ich glaube, also 2024 ist ein Jahr, irgendwie seit 50 Jahren oder noch mehr mit den meisten Wahlen, oder? Ja. Senderrechtsrutsch auf der ganzen Welt. Und auch wenn es jetzt vor allem im globalen Norden die Sachen jetzt gerade auch für uns, die in der Schweiz leben, sehr verfolgt werden, mit den Medien und so weiter, das hat einen Einfluss auf die ganze Welt, was passiert. Das sind natürlich oft Geldgeber für ganz wichtige Sachen, zum Beispiel gegen den Klimawandel. Ja. Und zu sehen, was mit so vielen Menschen, die dann an die Macht kommen, kann alles wieder zurückgesetzt werden von jahrelangem Kampf und Arbeit. Das ist natürlich extrem schwierig mit anzuschauen.
Ja.
Und gleichzeitig, denke ich, muss man auch die Momente immer wieder brauchen, um eben das Feuer am Brennen zu halten oder eben die Wut und sich zu verbünden mit all den Menschen, die sich ja gleich fühlen. Man ist ja nicht allein in dem. Es gibt Gemeinschaften, die genau für das Gleiche kämpfen. Und ich glaube, dann ist es auch für mich mega wichtig, dass ich an Demonstrationen gehe, dass ich mich austausche mit anderen Aktivistinnen. Und ich glaube, was ich momentan so mega für mich entdecke oder schon ein bisschen länger, ist eigentlich so ein bisschen in Utopien zu denken. Ja. Und für das brauche ich auch Kunstmittel oder hole dort mir auch viel Energie oder Hoffnung, um wieder ausbrechen aus einer gewissen Ohnmacht, die man dann fühlen kann.
Ist es immer schon so gewesen, oder ist jetzt Kunst das neue Ventil für dich?
Eigentlich ist es schon immer ein Ventil gewesen. Ich habe es einfach nicht so klar oder bewusst genutzt. Ganz früher, als ich ein Teenager war, habe ich zum Beispiel Tanzkurs gemacht für Frauen mit Migrationshintergrund. Ich habe immer
für Kinder auch, oder?
Für Kinder auch, genau. Ich habe das eigentlich immer verbunden, mein Aktivismus mit Kunstmitteln. Und es war für mich immer eine Quelle für Hoffnung, für Entspannung auch, zum Energie holen. Und aber seit kurzem oder seit kürzerer Zeit, aber also jetzt auch schon etwa vielleicht 2-3 Jahre, merke ich, wie eigentlich ist es für mich auch ein mega Sprachrohr. Und ich glaube, dass ich mit Kunstmitteln und viele Künstlerinnen mit Kunstmitteln Menschen vielleicht auch auf einer anderen Ebene können erreichen können, die wir nicht mehr können mit Fakten. Anscheinend gibt es ein Overload,
so,
oder?
Man kann Fakten so oder so drillen, vor allem auch mit dem Internet, oder?
Genau, so einen Overload an Informationen. Jeden Tag, vor allem auch mit Social Media und so weiter. Und ich habe das Gefühl, vielleicht müssen wir auch aus dem ausbrechen und halt innovativer werden. Ja. Und andere Formen finden, zum Menschen erreichen und auch wieder zurückgehen zum mehr Emotionalen. Also man hört ja oft, vor allem als Frau, wo aktivistisch unterwegs ist oder Feministin, dass man nicht so emotional sein sollte, dass man sich eigentlich sehr faktisch soll geben und so weiter. Ich habe das auch, ich würde sagen, in meiner Berufskarriere gelernt. Ich glaube, ich kann das auch sehr faktisch sein.
Ja, doch. Wenn man sich mit dir beschäftigt, kommt schon sehr schnell auch sehr Fakten, aber auch sehr emotional. Also du bringst wirklich eine gute Wiege an. Und was ich bei dir auch sehr schätze, du kannst bildreich erzählen. Und ich glaube, bildreich ist der Weg to go, um das Gegenüber auch in eine Emotionalität zu versetzen. Also das merke ich oft. Weil, wenn du nur forderst, also habe ich jetzt so entdeckt, dann hat das Gegenüber eh immer einen Reflex zum Nein sagen. Aber wenn du probierst, mit Bildern oder ihre Lebensrealität zu verwischen, es kommt immer darauf an, wie denn du so redest, merken sie dann schon mit Bildreich, dann kannst du sie eher auf einer emotionalen Ebene verwischen.
Genau. Bin ich mega gleicher Meinung und ich glaube, das müssen wir auch wieder mehr machen. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz, es ist auch überhaupt, ist mega eine falsche Aussage, zu sagen, man soll die Emotionen nicht reinnehmen, weil Politik ist emotional, wir sind emotional. Ich finde eigentlich, wir müssen zurückgehen zu Emotionalität und das auch anerkennen, weil alles andere ist auch einfach eine Lüge. Es stimmt auch einfach nicht. Wir sind getrieben von Emotionen. Ja. Auch in der Politik oder in der beruflichen Welt und so weiter. Und das müssen wir auch anerkennen und auch brauchen und dazu stehen, dass wir emotionale Wesen sind und so funktionieren. Genau. Und wegen dem glaube ich, ist das auch etwas, wo ich ja, so am Entdecken bin, so Kunstmittel zu nutzen für das. Für wieder
bevor ich ja noch über Kunst ein vertiefter mit dir rede, warum hat dich der politische Weg nicht so interessiert? Und eher, ich nehme dich politisch, ein politischer Mensch, eine politische Frau schon sehr wahr, aber warum hast du dich nicht für den politischen Weg entschieden, sondern mehr den politisch-aktivistischen Weg?
Mhm. Genau, ich habe mich gegen parteipolitische Wege entschieden. Genau, also, und das aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, dass ich dass es nicht, mir nicht entspricht, für mich selber als Person Kampagne zu machen und auf die Straße zu gehen und Menschen zu überzeugen, weil ich als Mensch, als Noemi nicht im Vordergrund stehen. Es geht mir nicht um das. Und ich will auch nicht so wahrgenommen werden, sondern für mich sind die Themen wichtig, die Sache ist wichtig. Und das ist auch ein Grund, weil ich will auch nicht so eine Allgemeinwissenspolitikperson sein, wo man halt muss, wenn man will, die politische Ämter will, dann muss man über ganz verschiedene Themen Bescheid wissen oder sich informieren.
Oder zumindest so verkaufen, dass man Ahnung
oder so tun, als wüsste man es genau. Das passiert ja auch viel. Sondern ich habe mega Lust, Expertise zu haben zu gewissen Themen und auf denen zu bleiben. Und ich muss nicht mich in alle Themen reinbringen. Und ich glaube, ich bin ein bisschen jemand, der auch eigentlich gerne hat, wenn Menschen sich auf einen Bereich fokussieren und auch Expertise reinbringen. Und ich finde das eben auch ein bisschen schwierig in unserer Demokratie und Parteipolitik, wo ich glaube, man tut viel zu wenig das Experten- oder ExpertInnenwissen reinziehen, als man eigentlich sollte. Und man hört eben auch leider nicht zu, wenn ExpertInnen etwas sagen.
Ja, das merkt man ja, wenn man gewisse Positionspapiere aus gewissen Parteien sich zu Gemüte führt und dann einfach so sieht, das hat jetzt einfach irgendwie Stammhirne vom Mensch wieder triggert, aber da ist ein Fakt gar nicht bezogen worden. Ich habe mich auch lang schwierig da mit dem politischen Weg. Ich wollte eigentlich politisch arbeiten, aber ich habe dann einfach gemerkt, ich sitze grundsätzlich mit allen am Tisch. Mhm. Natürlich sind mir gewisse näher und gewisse ein bisschen weniger näher, aber immer grundsätzlich, und wenn ich dann in die Schublade Partei reingedrückt werde, dann komme ich dann ein bisschen Bauchweh, weil ich kann mit einer Partei kann ich jetzt Inklusion nicht den goldenen Weg machen, sondern ich muss irgendwo mit allen einen Konsens finden, um können zu stoßen. Das war ein grosser Teil, warum ich mich mehr für das journalistisch, aktivistisch, vielleicht auch dialogbereiter Aktivismus verstehen, weil so wird meine Welt farbiger. Und wenn ich nur in meiner Schublade denke, bleibt die Schublade rot, blau, gelb oder blau.
Mhm. Genau. Und ich finde, man muss das ja gar nicht mega, also ich kritisiere gar nicht Menschen, die in die Politik gehen. Das ist extrem wichtig, vor allem Menschen, die strukturelle Diskriminierungen kennen und selber betroffen sind, die in die Politik gehen, wenn sie die Ressourcen haben. Aber ich glaube einfach eben, dass wir Menschen verschiedene Talente und Ressourcen haben und mehr Energie können schaffen bei der einen und der anderen Sache. Und genau, und für mich ist das einfach nicht Parteipolitik.
Aber wenn ist denn für dich das ProduzentInnen da, sie aktiver geworden und also Musik glaube ich schon länger, aber so ProduzentInnen da sein?
Das ist ehrlich gesagt, ich bin DJ seit etwa 4 Jahren und mit DJing tut man eigentlich einfach reproduzieren, was andere Künstlerinnen gemacht haben, kreiert haben. Und ich habe in Ruanda gelebt für ein Jahr und habe dort gearbeitet und aber auch mich sehr vernetzt mit den MusikerInnen-Szenen dort und bin sehr inspiriert gewesen und habe angefangen Text zu schreiben, Gedicht zu schreiben und habe angefangen mit Live-MusikerInnen zu arbeiten und diesen Text und habe gemerkt, eigentlich entspricht mir das viel mehr und habe das auch von meinen neuen Menschen als Feedback bekommen, Sachen zu kreieren und Messages rauszugeben durch Kunst, anstatt einfach etwas zu reproduzieren. Ich glaube, es entspricht mir einfach sehr, genau, etwas kreieren und eben auch die Messages, die manchmal mega abstrakt und vielleicht auch weird und so können sein.
Eine Form gewissen, wo gleich irgendwo etwas funktioniert. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube, es ist für mich wie ein Ventil, was in mir innen auch passiert. Und das ist ganz viel und das ist ganz vielfältig und vielleicht auch eben abstrakt, weird, keine Ahnung. Aber etwas, das halt sehr bewegend ist. Und ich will das wie rausgeben und ich will auch andere Menschen mit dem bewegen, sozusagen. Genau, und das ist jetzt wirklich noch nicht lang und ich bin noch absolut in einem Lernprozess. Merke aber, dass ich dort ganz viel Energie und Freude finde und weiss auch, dass es viel weniger Frauen gibt oder non-binäre und Transmenschen, die überhaupt das Zugang haben oder die Ressourcen oder das auch trauen, weil halt weniger Vorbilder in unserer Welt sind und weil wir halt so, wie wir sozialisiert werden, wie gelehrt bekommen, dass wir das nicht so können, so ein bisschen technische Sachen und so, dass das nicht so unsere Talente sind. Und ja, wegen dem ist es auch so ein bisschen eine kleine Rebellion und das jetzt einfach auszuprobieren und zu machen. Und
genau. Auch, weil es ist eine kindliche Neugier, oder? Sich in einem neuen Abschnitt von vielleicht verschiedenen Blumen sich auszugeben, mal schauen, wie das miteinander funktioniert oder so. Kann ich mir sicher auch vorstellen. Und ich nehme dich schon auch ein bisschen wahr, wie ich mich selber, vor allem wenn es geheißen du Jan, das ist unmöglich.
Mhm.
Dann bin ich als 3 Meter grösser geworden und ich habe das unbedingt machen und habe dann aber auch schnell gemerkt, dass unmöglich aber auch nur eine Meinung ist, bis es jemand gemacht hat. Oder?
Mhm.
Auch würde ich jetzt da bei den ProduzentInnen da sein, von dir auch so einordnen, weil jetzt bist du es ja.
Ja, ich definiere mich jetzt einfach schon so.
Ja,
obwohl wahrscheinlich viele würden sagen, hey, das kann man erst nach 5 Jahren oder 10 Jahren oder wenn du schon so und so viele Tracks rausgehauen hast, kannst du das dann sagen, das ist, ich mache das, ich tue eine Selbstdefinition. Machen, weil ich produziere Musik und wegen dem nenne ich mich jetzt auch Produzentin. Das ist manchmal auch einfach, ja, so ein bisschen zum Statement setzen, von wer tut genau entscheiden, was da, was für Standards man da muss erfüllen, um sich so und so können nennen. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Prise Selbstbewusstsein, wo das braucht, wo aber auch wirklich so, oder wo ich oft auch so wahrscheinlich wahrgenommen werde, wo aber auch damit zu tun hat, dass man sich das, glaube ich, nicht so gewöhnt ist, dass sich eben vor allem Frauen oder andere Menschen, die strukturell diskriminiert sind, Sachen nehmen oder sich nennen, ohne die Erlaubnis zu bekommen von Männern zum Beispiel.
Ja, oder genau. Von einer Mehrheitsgesellschaft.
Wo genau.
Den Finger so oder den Finger so macht. Oder genau. Aus einer Willkür. Ich habe mich das selber schon oft gefragt und ich frage jetzt auch dich, weil ich dich wirklich auch sehr bewundere für deinen Aktivismus. Wann hast du Angst?
Im aktivistischen Bereich, oder meinst du
allgemein? Also weißt, ich hole ein bisschen aus, auf was ich so will. Wenn ich also mit Leuten auch rede für aktivistische Angelegenheiten, wie jetzt das Thema Behinderung, das löst beim Gegenüber immer Angst aus und man will ja das wie denn nicht in seinem Leben haben, weil das gibt ja neue Synapsen.
Mhm.
Ich merke, ich habe auch oft Angst, so gewisse neue Sachen zu machen, aber innerlich Antrieb ist gleich zu gross, um einfach mal zu sagen, ich mache mal. Und ich habe bei vielen Sachen, wo ich einfach das innere Feuer habe, habe ich gleich auch noch Angst. Und ich frage mich dann oft, warum haben AktivistInnen wahrscheinlich genauso viel Angst wie die grosse Bevölkerung? Nur sind die eben entscheiden, dass sie wissen, das ist nur beim ersten Schritt in die neue Richtung, die Angst macht. Und wie gehst du? Oder ich muss anders formulieren, wenn hast du Angst, aber wie gehst du mit Angst um?
Also ich kenne das Gefühl von Angst natürlich fest. Ich habe viel Angst in meinem Leben und mega müssen über eine Angst springen oder diesen Schritt machen. Und das braucht extrem viel Energie.
Ja.
Ich glaube, wie ich es gemacht habe, ist, dass ich das wieder mit dieser Neugier, also dass ich mir oft gesagt habe, dass wie Neugier ist wie grösser, zu wissen, was dann rauskommt, als es nicht zu machen, dass ich lieber etwas mache und dann ist es falsch, als zu bereuen, es nicht zu machen, Macht zu haben. Aber ich glaube auch, so das Grundverständnis, dass in einem System, wo wir einfach bleiben, in diesen Rahmen bleiben, wo uns Gesellschaft gibt, dass ich einfach grundsätzlich mit dieser Gesellschaft nicht einverstanden bin.
Ja.
Und wegen dem so ein Grundverständnis von, ich will diese Rahmen auch sprengen, grundsätzlich. Und ich glaube, das gibt so einen Grundmut, um das dann auch machen. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Aktivistinnen auch das haben, oder? Dass sie grundsätzlich einfach so nicht zufrieden sind oder so nicht in Einverständnis, wie Sachen ablaufen und was unsere Gesellschaft probiert einzutrichtern. Und ja, dass man halt wie wirklich muss auch ein bisschen, das zerschlagen. Und das braucht Mut und das kann mega Angst machen. Und da wieder, um mit dieser Angst umzugehen, ist es wieder einfach mega wichtig, in dieser Gemeinschaft auch zu sein. Man kann immer sich absprechen mit anderen Aktivistinnen, oder das können auch einfach das Umfeld sein und Freundinnen und einfach ja, den Rücken gestärkt haben. Man muss das ja eigentlich nie allein durchziehen, nichts.
Ja, aber ich möchte noch ein bisschen bei der Angst bleiben. Die Angst, die wir jetzt da besprochen haben, sind meistens die im Kopf.
Mhm.
So, wie könnt, natürlich ist Angst auch sehr wichtig, wenn du aktiv körperliche Angst spürst zum Handeln, ist Angst schon auch gut. Aber ich habe oft auch das Gefühl gehabt, in der Gesellschaft ist oft Angst im Kopf, weil sie es nicht anders kennen. Und ich glaube, dass ein Aktivist innen zu sein, dass sie einfach sagen, der Status quo bleibt einfach der Status quo. Und ich muss ein bisschen mich verändern oder ich muss in eine Kerbe irgendwie investieren, um auf eine neue Leiter raufzukommen oder in eine breitere Leiter oder so und halt einfach ich will mehr und das mehr und das anders treibt mich an, weil das andere und das ist langweilig. So. Also so treibt es mich an. Oder? Mhm. Aber ich verstehe natürlich schon, ich will da nicht die Leute zu fest ermutigen, nicht Angst zu haben. Ich kenne einfach unterschiedliche Angst, die im Kopf und die wirklich körperlich und die braucht Handel, aber wenn ich etwas zu fest verdenke und dann einfach immer wieder denke, nein, das ist schwierig oder das ist so und so, denke ich einfach immer wieder, wenn ich mit Leuten rede und ich merke das im Thema Behinderung so, weil man uns so lange weggesperrt hat, dass ich mit Leuten ab 50 oder 60 oder anfangs 40, die haben wirklich Angst.
Mhm.
Und wenn ich dann so sage, ich mache ja nichts, aber einfach Stereotyp, Behinderung ist so stark. Und dann denke ich einfach, das ist doch auch ein Gewicht in deinem Kopf, gib doch dann einfach frei und bist neugierig.
Genau.
Passiert ja nicht, weil ich weiss, wie viel das es braucht, dass man wirklich stirbt, weil ich habe eine Tod-Erfahrung gehabt.
Mhm.
So, also es braucht schon einiges, aber das andere ist einfach mit Neugier. Und warum das Leben nicht neugierig gestalten? Warum fehlt der grosse Teil von der Menschheit Neugier?
Ich glaube, also es würde mich noch wundern, vielleicht kannst du noch erzählen, wie du es denn machst, um mit Menschen trotzdem dann irgendwie in Kontakt treten, auch wenn sie mit Angst dir begegnen, oder? Weil ich glaube, das ist mega interessant, auch auszutauschen.
Unbedingt.
Und die Neugier, ich glaube, die fehlt, weil
Ist nicht bequem.
ich glaube, in unserer, also in,
ja,
da jetzt wir Schweizer Lissen,
ja,
wo Schweizer Pass haben und wie sind und keine Behinderung haben und so weiter. Ich glaube, es ist eine absolute Bequemlichkeit, wo wir drin sind. Ich glaube auch, dass unser kapitalistisches System dahinter ist, wo ja auch das schaffen will, oder? Die Bequemlichkeit. Und dass man sich eben nicht, oder dass man auch nicht mehr so weiterdenkt, sondern eher das Narrow-Minded, oder? Ja. Weil sonst würde man ja verstehen, dass eigentlich alles mega ungerecht ist und überhaupt keinen Sinn macht, ja, in unserem System. Also es gibt ja wie einen Grund, oder, wieso wir so werden in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wegen dem ist es so wichtig, eigentlich wieder zurück zu dem kindlichen, ganz natürlichen, menschlichen zurückzugehen oder zu finden. Weil wir ja eigentlich natürlicherweise ganz viel Neugier haben. Also das sieht man ja bei allen Kindern, oder? Die Neugier. Und durch die Jahre mit den Erfahrungen, mit der Gesellschaft, mit unserem Bildungssystem, mit unserem Erfolgtrieben, unserer Gesellschaft und was gut ist und was schlecht ist und so weiter, wird das, glaube ich, so ein bisschen abgestumpft, die Neugier, weil wir probieren es genau einem Ideal zu entsprechen, anstatt wirklich der inneren Neugier nachzugehen. Okay. Und ja, wie man das zurückbringen kann, weiss ich auch nicht. Aber vielleicht kannst du erzählen, wie du mit dieser Angst an mich umgehst. Oder wie du diese Neugier dann rauskützelst.
Bei ich frage den. Ich will das zuerst verstehen. So, warum denn? Also, ich muss zu mir. Also, es kommt immer darauf an. So, manchmal bin ich dann halt einfach ein Sarkast.
Ja.
Sage, du willst auch nach unserer Begegnung noch weiterleben. Du musst es jetzt einfach aushalten, aber ich kann dir versprechen, ich mache dir nichts. Mhm. Ich probiere es viel mit Humor.
Ja.
Ist auch eben Sarkasmus, manchmal ist ein bisschen schwarz. Also einfach ein bisschen so, manchmal auch auf den Stock zu haben. So einfach manchmal so ihre eigene Angst gegen sie eigentlich anwenden. Wenn es aber wirklich um eine intime Beziehung geht, also intim, das fährt schon, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten muss oder die Person mehrmals trifft, will ich halt auch aus dem Leben verstehen, was dort der Grundtenor ist. Und wenn mir natürlich jemand sagt, der gegen Anfangs 50 ist, wo mir dann wirklich sagt, ja, du bist der erste Mensch, wo ich jetzt in dem Team arbeite mit einer sichtbaren Behinderung. Und dann aber auch fragen, von wo kommst denn du? Und ich weiss, dass vielleicht das Dörfli eine Sonderschule oder eine Behindertenwerkstatt hat, weiss ich natürlich schon, wie man dort geredet hat, da sind die Komischen. Und so, und dann kann ich das verstehen. Und dass ich aber, also, den Mensch zu motivieren, etwas anderes zu sehen, also da kann man sich dann manchmal alle Zähne ausweisen, wenn er den Irrglauben so fest für sich pachtet, dass man manchmal muss sagen, ich probiere es 2, 3, 4 Mal, aber dann muss ich dann auch wieder schauen, passt es denn mir oder kann man denn das auf einem neuen Niveau finden, wo es dann einfach für beide stimmt. Ich muss ja nicht bekehren. Ich kann immer nur Anhaltspunkte geben oder halt ihre Flecken aufzeigen, aber das Commitment, sich zu verändern, muss jede Person selber machen.
Ja. Ja. Mega. Und da ist ja wieder eben das Pick Your Fights. Also ich wie du jetzt auch sagst, wenn man wie nicht weiterkommt mit einer Person, oder bei mir sind auch, glaube ich, Grenzen schon so, wenn es nicht einen grundsätzlichen Respekt oder Würde für andere Menschen herum hat, dann gebe ich mir das auch nicht mehr, in diese Diskussionen hineinzugehen, weil dann finde ich, wie ich kann meine Zeit für Menschen auch verwenden, wo wie irgendwie noch ein bisschen ein offenes Ohr haben und wo sich lassen, vielleicht überzeugen lassen von gewissen Sachen. Weil ich finde, das kann ja auch extrem gewaltvoll sein, vor allem wenn man selber betroffen ist von einer Diskriminierung und dann diese Diskussionen muss haben und jemanden überzeugen. Und genau, und ich finde, diesen Job kann man ja auch denen überlassen, die vielleicht wie schon ein bisschen näher sind bei ihnen. Oder halt einfach mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und das ist wie, ja, irgendwie da auch irgendwie manchmal die Verantwortung abgeben, dass man nicht mit allen muss können.
Und was auch hilft, und das habe ich gemerkt, ist zuerst mal einfach fragen. Was genau ist ausgegangen, mit der eigenen Programmierung dann auf die Person los und dann fast wieder selber zu flambieren, sondern einfach fragen, was löst denn Angst aus? Weil meistens ist es die Angst, über ihr eigenes System müssen nachdenken.
Genau.
Oder?
Genau.
Was mir aber auch geholfen hat, ich bin wahnsinnig auch für Community-Arbeit und so, aber was ich auch oft gemerkt habe, mir tut es aber gleich manchmal gut, wirklich reinzuhören in die Gesellschaft. Also, weil das habe ich oft gemerkt, wenn ich über Inklusion in der Bubble erzähle, dann sind wir oft bei Algebra so, schulisch gesehen. Aber wenn du über gelebte Inklusion anfährst, sind wir bei ein kleiner 1x1. Und ich bin böse verwacht, als ich dann den ersten grossen Job hatte, der gesellschaftlich relevant war. Für mich am Tisch, also weißt du, am Tisch sind immer alle für Inklusion, bis sie selber betrifft. Und dann können sie dann an ihre eigenen Filter über Inklusion legen. Und dann fährt man dann plötzlich an, ja, aber dann hat das Bereich, wo mich dann extrem begrenzt, und dann musst du das auch anfangen. Also ich schätze sehr Community, aber manchmal hilft es auch einfach, gleich offen zu haben, einfach, dass man nicht einfach deillusioniert, also dass man einfach verwacht und denkt, aha, so ist die Welt.
Mega. Ich glaube, es ist mega wichtig, realitätsnah auch bleiben. Also wirklich mit ganz verschiedenen Gesellschaften.
Die Elfenbeinturm ziehen und denken, ich habe es jetzt verstanden.
Genau. Nein, und ich glaube eben, da gehört ein, wie sagt man dem? Ich weiß gerade nur, modest. Ich weiß gerade nur auf Französisch.
Ja, mach ich.
Also, dass man wie sich auch nicht auf ein höheres Ross oder so setzt, nur weil man jetzt eine mega starke Meinung zu etwas hat, sondern dass man mega eben respektvoll alle Menschen behandelt und wie uns auf einer ganz gleichen Ebene sehen und somit auch eben das Interesse zeigt, andere Meinungen zu verstehen und Interesse zeigt an anderen Menschen. Das ist mega, mega wichtig. Und ich denke, da ist eben, sind so die zwei Teile. Ich glaube, die Community kann mega helfen, um einen Rückzugsort zu haben, Strategien machen, Energie auftanken und dass man dann auch wieder rausgehen kann mit anderen Menschen und Bereichen und Gruppierungen zu tun haben. Und ich glaube, das braucht wie so ein bisschen eine Balance, so eine Balance zwischen diesen zwei Sachen.
Wie sieht denn jetzt dein Sommer aus? Wir treffen uns online am 4. Juli. Wie sieht jetzt dein Sommer aus? Wie füllst du deine Batterien?
Ich schaffe.
Okay.
Nein, aber ich probiere eigentlich, ehrlich gesagt, probiere ich nicht mich so auszubrennen, damit ich nachher mega muss einfach am Strand nur liegen, sondern ich probiere eigentlich in meinem Alltag Balance zu finden. Aber natürlich schaffe auch ich das nicht gut, wie, glaube ich, niemand von uns. Oder einige mehr, einige weniger. Aber das ist für mich eine mega grosse Lernkurve noch. Nein, aber ich werde auf Senegal reisen später, diesen
Ah,
Sommer.
cool.
Genau. Und
Wieder für Musik oder einfach weil die Senegal?
das ist eine Reise mit einer ganz guten Freundin von mir. Und ich glaube, es ist einfach ganz viel Interesse an dieser Kultur von uns beiden. Aber auch an der Musikszene dort, am Surfen, am Islam, der dort gelebt wird. Also
Ja.
auch wirklich Sachen, wo in Senegal passieren, die mir mega interessant findet. Und ja, für mich ist es mega erholsam, in andere Kulturen hineinzutauchen,
Ja.
andere Lebensweisen kennenlernen.
Der Horizont wird grösser, oder?
Genau. Das ist für mich eigentlich das Entspannendste,
Nein.
was ich kann machen.
Noemi, ich war mit meinem Setur, aber wie jetzt hier die Gästin, darfst auch du noch ein, zwei Fragen stellen? Schieß los. Falls du noch ein, zwei Fragen hast.
Jan, für welches ist das spannendste Interview gewesen, oder Podcastaufnahme, wo du bis jetzt
Hui.
gemacht hast?
Das klingt jetzt sehr kitschig, aber es sind wirklich alle. Nein, es sind wirklich alle, weil jede Person, auch wenn sie mal ganz weit weg ist, hat mich weitergebracht. Oder auch, wo ich aktiv können sagen, ich habe mir jetzt die Meinung zugelassen. Ich teile das nicht. Also ich habe auch mein Profil können schärfen. Ich bin jetzt so ein Mensch, ich kann mich nur anfangen weiterentwickeln, wenn ich jemanden habe. Also ich kann mich auch selber weiterentwickeln, aber ich muss wie die neuen Jans in mir innen auch manchmal loslassen und wieder Response zu haben. Und ich lerne ja auch in den Gesprächen, auch jetzt mit dir auch, einfach wie gehen andere Aktivistinnen mit Situationen um, Angst. Und das ist eigentlich extrem spannend, wenn du einfach mal so eine grundlegende Frage stellst. Wie gehst du mit Angst um? Und was löst Angst bei dir um? Oder wie gehst du damit um? Weil es gibt so viel Wissen, wo du allein gar nicht kannst ergründen. Und das kann ich nur im Dialog lösen. Darum würde ich jetzt schon sagen, es ist jedes Gespräch, natürlich gibt es Gespräche, wo mich mehr gefordert haben. Also wenn jetzt du plötzlich mit Regierungsrätinnen oder Bundesrätinnen zu tun. Wenn sie da hocken, vis-à-vis sind sie alle gleich. Dramik und Anforderungen und auch meine eigenen Erwartungen an mich sind manchmal anders. Oder ich habe auch ganz viele Interviews aus mir gelernt. Also, früher bin ich sehr prestigejagt und habe dann auch gewisse Erwartungshaltungen an Interviews angeklebt. Nonverbal. Und da habe ich dann auch böse aufs Maul gefallen. Jetzt sage ich im Grundsatz, ich mache die Podcasts in erster Linie nur für mich. Und weil ich die Leute spannend finde, natürlich tue ich sie nachher aufbereiten und stelle sie einer Gesellschaft zur Verfügung. Aber ich mache es für mich und seitdem ist der Druck draußen. Also, wenn man so will, die Reise von den Interviews ist das, was mich bereichert.
Schön, mega schön. Ich habe noch eine zweite Frage,
Sehr
Jan, wenn ich
gerne.
darf. Wenn du kannst zwei Empfehlungen oder Ratschläge geben an der feministischen Bewegung in der Schweiz oder an einer feministischen Aktivistin, die in der Schweiz tätig ist, was wäre das?
Ja, weiter dran zu bleiben. Also, weil, und was ich auch gelernt habe, ich habe erst kürzlich mein Mindset wirklich noch einmal müssen überdenken. Will, also ich mache einen kleinen Diskurs, dass ich nachher wieder zurückkomme zu der Ausgangsfrage. Ja, jetzt sind ja die Aktionstage von Thema 10 Jahre UNO Birka.
Ja.
Und dann merke ich natürlich schon, ich bin sehr an der Gesellschaft bequem. Ich bin gleich behindert. So. Mhm. Aber ich tue mich gleich noch gesittet ausdrücken. Ich habe einen gewissen Humor. Ich bin vielleicht auch ein bisschen angenehm, weil ich mich gut kann an gesellschaftliche Normen anpassen kann. Und habe dann aber auch wieder schnell gemerkt, wie es anderen AktivistInnen geht im Thema Behinderung, wo jetzt nicht so der Gesellschaft entsprechen. Und ich habe früher auch gedacht, die AktivistInnen müssen doch jetzt einfach ein bisschen angenehmer sein, dann können sie doch weiter so.
Ja.
Und dann habe ich jetzt einfach die Erkenntnis gehabt, ich kann immer sagen, ich würde so nicht machen, oder ich würde mich so nicht äußern. Aber die Person hat alle Recht von dieser Welt, sich so zu äußern, wie sie sich äußert. Darum würde ich jetzt jeder Feministin oder jemandem, der im Feminismus sich extrem gibt, sagen: Los nicht auf andere, sondern schaut, was für euch stimmt und ob ihr zu dem Punkt ankommt, wo ihr für euch abgesteckt habt. Weil das kann ich ja nicht definieren, auch wenn ich vielleicht sage, die Herangehensweise ist mir vielleicht nicht so sympathisch, aber ich weiß ja nicht, was ihr Ziel ist. Darum bleibt euch treu. Und was ich mir auch wünsche, aber das wird im Feminismus, das wird in der queeren Community gemacht, die Intersektionalität.
Ja.
Weil das wird ja im Thema Behinderung oft nicht diskutiert, wie doppelt oder fast dreifache Diskriminierung passiert von weiblich gelesenen Personen mit einer Behinderung. Also das finde ich auch immer wieder das Abartigste, was eine Gesellschaft machen kann, wenn eine Frau, eine Fußgängerfrau und eine weibliche Person mit einem Uterus sich aktiv entscheiden, kein Kind zu haben, wird ja von der breiten Gesellschaft total bequatscht. Das muss ich das muss überlegen und so. Bei den Frauen mit Behinderung geht sie die andere Richtung. Wenn sie will, Kind haben. Und die Gesellschaft, wo weibliche Menschen, die einen Uterus haben, die Fußgänger sind, die sagen, überlegt ihr das gut? Können wir dort auch? Überlegt ihr das gut? Wolltest du überhaupt Kind? Und wer zahlt das überhaupt?
Ja.
Und so. Oder auch, das fährt schon an, wenn man weiblich gelesene Personen mit Behinderung auch im Sonderheim, oder? Nur schon dort sich überlegt, bei der Frau mit Behinderung oder weiblich gelesenen Personen heisst es einfach, du gehst in die Küche oder in die Wäscherei und wie eine Sonderschule und eine Ausbildung willst du machen. Das sind so die ersten Berufe. Und dann muss man sich das einfach mal in einem stillen Moment mal kurz überlegen. Darum, das sind meine zwei Tipps. Einfach sich selber treu bleiben, sich selber neu kalibrieren, stimme meine Resultate über mein Handeln und dann kann man sich jeder Herangehensweise bedienen und die Intersektionalität einfach beibehalten.
Mega gut, mega wichtig, Jan. Danke vielmals.
Danke dir vielmals. Es war mir wirklich eine wahre Freude. Und weiterhin ganz viel positive Wut.
Danke, gleichfalls.
Und einfach auch den Humor, den die Familie Grüter auszeichnet.
Danke vielmals, Jan. Danke für die Einladung. Mega schön war mit dir, mich auszutauschen. Und hoffentlich bis bald mal auf der Straße oder wo auch immer.
Wo auch immer.
Genau.
Das werden wir, 100%.
Das werden wir ganz sicher.